darf alle recht herzlich willkommen heißen. Es ist ein Vorrecht, hier zu stehen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Kai Bratz. Bin eigentlich ja Halbschwabe, komme von Galdorf ursprünglich, bin dort sehr lange in die Gemeinde gegangen, geboren in Crailsheim. Wenn man ein bisschen mein Norddeutsches oder ein bisschen Hochdeutsch hört, liegt daran, dass ich zurzeit vor 2 Jahren in Bad Gandersheim bin. Zudem noch eine norddeutsche Frau habe, die dann dementsprechend auch ein bisschen Norddeutsch redet. Aber ich kann auch Schwäbisch, wenn es denn so sei soll. keine Angst, ich kriege keinen Anruf. Ich habe nur keine Uhr mehr am Handgelenk. Das war immer so mein großes Leitthema. Immer wenn ich Uhren am Handgelenk hatte, dann waren die meistens nach 2 Wochen wieder relativ schnell kaputt. Und ja, somit habe ich mich beim Handy dann begnügt. Jetzt muss ich doch schauen, wie viel Uhr das dann ist. Genau. Ah, ja wunderbar, dann kann ich die ja wegtun. Ja, das mach. Ja, wunderbar. Da sind wir ja wie auf dem. So. Als ich diese Woche, eigentlich sollte Uwe hier stehen, Uwe Maurischat, es ist so, also vielleicht ganz kurz, vielleicht ein paar Daten, Fakten zuerst zu mir, bevor dass ich dann loslege. Wie gesagt, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 Kinder, warum geht man noch in so einem Alter zur Bibelschule? Kann man sich vielleicht fragen, vor allem mit Familie und dem Ganzen. Ganz kurzer Abriss. Liegt daran, dass ich, ja, wo ich jung war, 16, war ich in Jugendveranstaltungen und ich habe eigentlich immer häufig das Reden Gottes dann auch vernommen und Gott hatte damals in mein Leben reingesprochen und gesagt, okay, du wirst Bibelschule machen. Naja, das ist als 16-Jähriger eigentlich recht toll, ne? Da fühlt man sich zuerst mit, boah, Bibelschule und wie auch immer. Und damals hat dann mein Jugendleiter gesagt, sagt er, hey, bevor dass du jetzt da überfliegst, mach mal eine Ausbildung und habe dann als Schreiner begonnen, eine Ausbildung zu machen und ja, nach der Schreinerlehre kam dann Gott wieder angeklopft und hat gesagt, hey Kai, wie sieht's aus, mach doch Bibelschule. Und dann habe ich eigentlich gesagt, hey Gott, schau mir mein Konto an, da ist Bibelschule nicht drin. Ich will jetzt mal ein bisschen arbeiten, mir hat er nicht umsonst die Ausbildung gemacht. Und somit habe ich dann gearbeitet in meiner Firma, beziehungsweise in der Firma, wo ich dann die Ausbildung gemacht hatte. Bin dann, habe zwischenzeitlich dann meine Frau kennengelernt als Freundin und es war dann so weit in meinem Herzen zu sagen, da war Bibelschule, kam ein bisschen beiseite. Mein Herz schlug dann auf einmal, oh, du kannst auch noch studieren gehen. Und habe dann begonnen, beziehungsweise meine Arbeit aufgehört und habe dann begonnen, das Fachabitur nachzumachen. Das heißt, das kann man in einem Jahr durchziehen, muss man ein Jahr voll in die Schule gehen und muss halt wieder Schulbank drücken. Das habe ich dann auch gemacht und in der Zeit, ja, das Reden Gottes war, sag ich mal, ein Stück weit, ich habe meine Karriere gesehen, ja. Und habe dann, das ging bis Weihnachten, ich glaube damals 2003, bis Weihnachten habe ich die Schule gemacht und ich ging in die Weihnachtsferien und wurde ganz, ganz massiv krank. Bin 6 Wochen flach gelegen und als ich dann wieder zurückkam in die Schule, das war 2 Wochen bevor das die Zeugnisse, anderthalb Wochen bevor das die Zeugnisse, die Halbjahresinformation gab, sagt die Lehrerin zu mir, sagt sie, ja, das ist schön, dass du wieder da bist, aber du musst circa, ich glaube damals noch, was hat sie gesagt, 16 oder 17 Arbeiten nachschreiben. Ansonsten hast du in jedem Fach eigentlich eine schlechte Benotung. Und damit war es für mich klar, innerhalb von 7 Tagen 16 Arbeiten ist so nicht möglich. Und habe das Ganze abgebrochen, habe dann mich ein bisschen umgeschaut, bin dann in Verkauf gegangen, habe jetzt über 8 Jahre lang Verkauf gemacht, war für eine Firma unterwegs, kenne mich hier in der Region in Süddeutschland aus, war hier zum Beispiel bei THW oder anderen Firmen tätig als Verkäufer, habe damals eine Riesenkarriere hingelegt, muss ich wirklich sagen. Ich kam in die Firma als Null rein und jeder hat mir nichts zugetraut. Mein Chef damals, wir haben sie halt mal genommen, weil sie halt die wenigen Anforderungen gestellt haben. Ich war damals, habe gesagt, mir ist es egal, ich arbeite und wenn es für wenig Geld ist. Und die Firma hat es halt damals gemacht. Und habe dann wirklich eine Hammerkarriere in der Firma auch hingelegt. Habe zum Schluss, ich sag's, wo ich dann ausgestiegen bin, habe Leute unter mir gehabt, hatte ein komplettes Team in Süddeutschland unter mir, wo ich dann mal für die süddeutsche Region Vertriebsleiter in der Firma, hatte ein gutes Einkommen, hatte viel Geld. Und Bibelschule, naja, das war so ein Thema. Das war eben dann da der Bereich auch, Gott hat öfters in mein Leben reingesprochen. Immer wieder habe ich Ausreden gefunden. Zum einen, ja Gott, jetzt habe ich kein Geld. Ach Gott, schau hin, jetzt habe ich eine Frau, die will nicht auf Bibelschule. Und so ging das einander ohne. Und bei mir war es dann wirklich so, das war mein Hauptgrund immer wieder, meine Frau will nicht. Und ja, Gott ist großartig und er hat die besten Wege und der kann manchmal so die Asse in der Hand, wo man so manchmal in der Hand hält, die kann der zerschnippeln in alle möglichen Richtungen, so dass du keinen Ass mehr hast. Und es war immer mein großes Ass, wenn Gott wieder kam und hat angeklopft, hey, geh auf Bibelschule und du siehst doch her, ich habe eine Frau, die will nicht auf Bibelschule und ich werde wegen der Bibelschule nicht meine Frau verlassen, weil das ist nicht dein Wille. Da kam eines Tages kam ein Prophet in unsere Gemeinde, vielleicht kennt ihr ihn auch, François Botes, ich habe den schon vorher gekannt, der kam rein und ich sollte eigentlich an dem Abend gar nicht da sein. Das war so, dass ich in unsere Gemeinde da noch Lobpreis geleitet habe mit und ich habe mich eigentlich für den Abend freigehalten, aber mein Kollege, der konnte nicht, hat mich kurzfristig angerufen und ich bin von München hergefahren, der ruft mich unterwegs an, kannst du heute Abend, ich bin direkt von München mit Geschäftsklamotten allem in die Veranstaltung reingestolpert, nicht vorbereitet, gar nichts und habe dann angefangen Lobpreis gemacht. Und auf einmal kommt der François und spricht nochmal ganz klein in die Richtung hinein und dann ging ich heim und daheim saß da meine Frau und sagte so, jetzt wollen wir mal reden, was ist wirklich dran? Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und dann sagt sie, okay, zu meinem Erstaunen, ja gut, dann müssen wir uns mal halt umdenken mit Karriere und mit Bibelschule. Und es war ein Kampf. Es ging 3 Jahre lang. Mal wollte ich, mal wollte sie nicht. Mal wollten wir beide nicht. Und Anfang 2010 war es wirklich soweit. Wir haben uns dann entschieden, okay, wir schmeißen das ganze Thema hin, Bibelschule, und werden uns ein Haus kaufen und dann dementsprechend, ja, uns wohnlich machen. Und ich sag, Gott ist wirklich, mir ging's gut in meiner Firma. Ich habe alle Vorteile genossen. Ich war wirklich von meinem Chef. Mein Chef hat mir Dinge angeboten, muss ich wirklich sagen, das war Hammer. Hat er nie jemand angeboten. Der hat mir vertraut auf Biegen und Brechen. Aber Gottes Wege sind manchmal unglaublich und manchmal auch die Wege, wo wir vielleicht nicht gehen wollen. Es kam so weit, dass mein bester Arbeitskollege ging und mir ging ein kleines Tal runter. Es kam ein neuer Geschäftsführer. Mit dem habe ich mich nicht verstanden, mit meinem direkten Chef sehr gut. Mein direkter Chef hat sich mit dem Geschäftsführer auch nicht verstanden. Aber der Geschäftsführer hat total Druck gemacht. Und ja, soweit war es dann, dass bei mir innen drin wirklich so ein Tal abging. Und ich bin oft im Auto gesessen und habe zu Gott geschrien, Gott, ich verspreche dir eins, ich mache Bibelschule, wenn mich du nur hier rausholst. Und oft hat mich Gott aus dem Tal rausgeholt. Und sobald es mir wieder gut ging, ach ja, Bibelschule. Das hat Zeit. Und so kam wieder das nächste Tal. Und das war Mai 2010. Da war es dann wirklich so tief, wo ich dann zu meiner Frau bin und habe gesagt, hey, wir machen jetzt Bibelschule. Jetzt kam nämlich der ganze Ulk, sie war frisch schwanger und da ging's Hundeelend. Und ich kam heim und die sagt, du drehst ja wohl ganz am Rad. Ich mach gar nichts, ich bleib hier. Und na gut, dann habe ich das wieder stecken gelassen. 2 Wochen später habe ich dann vielleicht nochmals, weil mir ging es echt immer elender in der Arbeit, und da habe ich wieder angelaufen und gesagt, wie sieht's aus wie Bibelschule? Und so langsam hat sich das Ganze aufgebrochen. Wir hatten eigentlich schon die Pläne fürs Haus auf dem Tisch, mussten nur noch unterschreiben. Und Gott war dann wirklich da im Spiel. Ich war unterwegs, dann klingelt das Telefon und sagte, so, wir machen jetzt Bibelschule. Und das hat mich erstaunt, weil ich habe eigentlich immer wieder so das in mir das Hoffen gehabt, ach, ja, jetzt weiß ich, meiner Frau geht schlecht, ich kann ihm wieder anfragen, dass ich meinen Willen gezeigt habe, aber ich weiß es sowieso, sie macht es und sie sagt, nee, jetzt machen wir es. Somit war ich ein bisschen, ja, vor Herausforderungen gestanden. Aber so sind wir dann im September nach Bad Gandersheim 2010, haben das erste Schuljahr besucht, wollten nur für ein Jahr hin, haben das zweite besucht und somit, ja, im Mai ist zu Ende und dann müssen wir einfach mal gucken, wie es weitergeht. Somit eine kleine Vita von mir, dass ihr wisst, wo komme ich her, was bewegt eine Familie, auf die Bibelschule zu gehen? Ganz einfach Gottes Ruf. Ich möchte die letzten 2 Jahre nicht missen. Alles Geld der Welt kann dir das nicht geben, wenn du weißt, dass du in Gottes Hand bist, dass du auf Gottes Richtung bist. Das kann kein Geld, es kann dir nichts, kein Wohlstand kann dir das geben. Ist wirklich so. Und ich muss wirklich sagen, ich habe keinen Mangel die letzten 2 Jahre geleitet. Nicht ein einziges Mal. Obwohl ich ein Mensch bin, der total materialistisch ist. Ich wollte immer mein sicheres Zuhause haben. Immer wieder das schöne Auto haben. Auch da noch den, was weiß ich, tollen Computer, tolle Einrichtung. Und Gott hat mir das alles peu à peu abgeschnitten. Und ich bin da durch einen Prozess durchgegangen. Ja, das war manches Mal schwer loszulassen, aber ich bereue es nicht. Ich möchte euch ermutigen, lasst los. Über was möchte ich heute sprechen? Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was im Alten Testament ein sehr großes Thema ist. Ich möchte da ein bisschen reingehen, und zwar geht es eigentlich los über Hingabe, wahre Anbeter Hingabe. Ich möchte ein Bibelwort kann ich nicht sagen. Ich denke, ihr kennt alle die Stiftshütte im Alten Testament, da die Bundeslade stand, als Mose den Auftrag von Gott bekam, ein Haus, eine Wohnung für ihn zu bauen. Im Wort Gottes kann man nachlesen im 2. Mose 24, 2. Mose Kapitel 24 bis Kapitel 40 steht komplett alles drin über die Stiftshütte. Ich möchte es heute natürlich, heute früh, nicht die 16 Kapitel vorlesen, weil das würde den Rahmen sprengen. Ich kann es mal wiedergeben, ihr könnt es gerne nachlesen, was ein Stück weit über die Stiftshütte drin steht. Und in diesen Kapiteln wird beschrieben, wie die Stiftshütte aufgebaut ist, wie das ganze Schema, wie Mose für Gott eine Wohnung bauen soll. Es steht sogar drin, Mose, bau mir eine Wohnung. Zum Teil wird auch der Gebrauch der Gegenstände in den Kapiteln beschrieben. Was kommt es mir heute ganz schwer drauf an? Es kommt mir heute auf ein paar Gegenstände, ein paar Merkmale in der Stiftshütte drauf an. Aber vielleicht mal vorweg, die Stiftshütte ist ein Sinnbild für die Gemeinde Christi im Alten Testament, also wenn wir im Alten Bund sehen, sowie der Gegenwart Gottes. Die Stiftshütte, da war die Gegenwart Gottes. Nirgendwo anders, an der Stiftshütte war die Gegenwart Gottes. Hier wird eigentlich auf die Kreuzigung Jesu schon hingewiesen. Wisst ihr, ich habe das jetzt erst kürzlich gesehen, war für mich ganz interessant. Die Stiftshütte hatte eine ganz bestimmte Aufteilung, beziehungsweise schon allein, was drumherum um die Stiftshütte war. Das heißt, die Aufteilung der 12 Stämme, wie die anstellen haben um die Stiftshütte herum. Und die Stiftshütte war in der Mitte, oben 3 Stämme, unten 3 Stämme, vier Stämme und ich glaube seitlich nochmal, also so das 11 werden jedenfalls. Das Ganze hat ein Bild von einem Kreuz in der Mitte, die Stiftshütte. Wisst ihr so? In der Mitte die Gegenwart Gottes. Hier trifft sich vertikale, horizontale, in der Mitte die Gegenwart Gottes. Gott hatte damals schon einen Plan. Er hatte damals schon auf das Kreuz hingewiesen, obwohl noch gar nicht drinsteht, dass Jesus kommen wird, dass es ein Kreuz geben wird. Aber er hatte damals schon, er hat dem Volk Israel befohlen, ihr müsst euch so aufstellen um die Stiftshütte rum. Wenn man, die hatten natürlich nicht die Möglichkeit, von oben reinzugucken. Die hatten leider noch kein Google Earth oder irgendwelche Flugzeuge. Aber wenn man es heute sinnbildlich aufmacht, ist es ein Kreuz. Und viel mehr, was in der Stiftshütte ablief, ist ein noch viel größeres Sinnbild auf die Kreuzigung Jesu und deren Folgen. Opfer, die Opferlämmer, wo gebracht wurden, die Sühnung der Schuld. Das Ganze ist ein Bild, was über, ja, wenn man es vom Alten Bund in den Neuen reinträgt, auf die Kreuzigung hinweist, auf das Erlösungswerk von Jesus. Ich möchte heute mal auf die 3 Vorhänge angehen. Stand da sehr viel, aber es gibt 3 Vorhänge in der Stiftshütte. Zum einen den großen Eingangsbereich, dann der Vorhang zum Heiligtum und dann noch ein Vorhang zum Allerheiligsten. Der Vorhang zum Eingang können wir nachlesen, 2. Mose 27 ab Vers 16, da stehen die Maße drin, was dieser äußere Vorhang hatte. Also die Stiftshütte war so aufgebaut, es war ein Zaun außenrum. In dem Zaun war dann der Vorhof, dann war in dem Zelt das Zelt der Begegnung, wo dann das Heiligtum drin war und dann nochmal das Allerheiligste mit der Bundeslade drin. Ich spreche jetzt über den komplett äußeren Zaun. Die Stiftshütte hatte ein Maß von 100 mal 50 Ellen. Also ungefähr, 100 mal 50 Meter, sorry. Also das war eigentlich nicht so groß, wenn man es jetzt mal so mit 100 Meter mal 50 Meter ist jetzt nicht so bahnbrechend groß. Aber dennoch, wenn man sich den Eingang ansieht, das war ein kompletter Zaun um dieses Zelt, um diese ganze Prozedur herum. Der Eingang allein, wenn man es in der Breite nimmt, also 100 mal 50 Meter, der Eingang war mit 20 Meter sehr, sehr breit. Und das Schöne ist, es gab nur einen Eingang. Jesus sagt in seinem Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin nicht ein Weg, sondern ich bin der Weg. Was bedeutet das? Wenn ich heute sage, wisst ihr, wenn ich jetzt von Galdorf nach Alfdorf fahre, über Gschwend, das ist der beste Weg nach Alfdorf. Was bedeutet das? Es gibt noch andere. Jesus sagt nicht, ich bin der beste Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Es gibt nichts anderes. Aber wir Menschen, wir denken ja immer wieder, ach ja, mal gucken, der Eingang fällt mir eigentlich nicht. Wir könnten ja mal gucken, ob es einen anderen Eingang gibt. Nee, es gibt keinen anderen Eingang. Es gibt nur einen einzigen Eingang. Und wenn man dann, ich habe das nachgelesen, wenn man heute in den christlichen Sektor reinschaut, und das ist, macht mich wirklich traurig, wenn man dann Bücher annimmt, leider, sag ich mal, wenn man dann in die Verlage reinschaut, wie SCM, was zurzeit der Bestseller am christlichen Markt ist, dann erschreckt mich das. Es ist nicht mehr die Bibel, leider. Dieses Buch ist es leider nicht mehr. Da kommen dann Bücher wie Der Schrei der Wildgänse oder Die Hütte. Und wenn man Die Hütte liest, seid man nicht böse. Aber da werden solche Sachen propagiert wie, Jesus ist der beste Weg in den Himmel. Leute, Schmarren ist es. Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Amen. Es ist nicht der beste Weg. Was bedeutet es, wenn ich sowas propagiere? Jesus, ich gebe den Leuten die Möglichkeit, ach, wenn dir der Weg, was hier in der Bibel drin steht, nicht gefällt, dann such dir einen anderen Weg. Du wirst ihn finden. Blödsinn. Gott hatte schon in der Stiftshütte nur einen einzigen Eingang. Und diesen Eingang möchte ich als das Evangelium bezeugen. Der Eingang war so riesengroß, dass die Leute im Vergleich zur Stiftshütte gesagt haben, jawohl, ich sehe den Eingang. Und dieser Vorhang, der Zaun außenrum war weiß. Und dieser Vorhang war sehr, sehr bunt. Er sah sehr geschmückt aus. Schade, hätte ich gewusst, dass du einen Beamer hättet, hätte ich die Bilder mitgebracht über die Stiftshütte. Das Evangelium. Jeder soll hereinkommen. Jeder soll kommen hinein. Warum mussten die Leute reinkommen? Warum? Sie mussten reinkommen, wenn sie gesündigt hatten mit ihren Opferlämmern. Die mussten rein, wollten rein oder sollten rein, wie auch immer. Gott hat es befohlen. Es gab damals keinen anderen Weg, um Sündenvergebung zu erhalten. Das heißt, wenn man durch diesen ersten Vorhang durchkam, war man im Vorhof. Im Vorhof fand was statt? Es war auf der einen Seite waren sehr viele Schlachtbänke, dann war ein Brandopferaltar, dann war noch ein Wasserbecken dahinter. Aber mir kommt es heute mal sehr stark auf diese Geschichte Schlachtbänke und Brandopferaltar. Mal möchte ich den ersten Punkt nehmen. Die Leute kamen rein, wenn sie gesündigt hatten. Ja, gehen wir mal in die Stiftshütte. Da standen dann die Priester drin. Dann kamen sie mit ihren Lämmern rein. Die Lämmer mussten ja gewisse Voraussetzungen haben. Es mussten reine Lämmer sein. Die konnten nicht irgendwelche Lämmer nehmen, sondern es mussten reine Lämmer sein. Die mussten reinkommen. Und dann wurde das Lamm geschlachtet. Dann hat der Priester, der dortige dienende Priester, hat den Leuten Vergebung zugesprochen. Das Lamm wurde in den Brandopferaltar reingeworfen und verbrannt. Es gibt noch andere Dinge. Wenn du es nachliest, es wurde auch bei manchen Sünden, das ist ein Riesenprozedur, bei manchen Sünden wurde das Lamm dann in die Wüste rausgeschickt. Aber in der größten Teil der Fälle wurde das Lamm in den Brandopferaltar rein und dort verbrannt. Ich möchte es mal vergleichen im Neuen Bund mit dem Kreuz. Jesus, das Lamm Gottes, ging für uns ans Kreuz für unsere Sünden, für deine und meine Sünden. Und er starb für mich, damit wir Vergebung haben. Das Lamm im Alten Testament wurde reingeführt, wurde geschlachtet, wie Jesus. Jesus wurde nicht einfach so ans Kreuz mal ein bisschen hingenagelt oder wie man es in manchen Kinderbibeln sieht, hingebunden. Blödsinn, Jesus wurde, der wurde hier durchgenagelt. Und ich sage euch, wenn man die Eisenstifte sieht, das waren nicht einfach so kleine Nägelchen. Das war nicht so ein bisschen, das waren Stifte. Da könntest du heute her mit festnageln. Nur damit wir Vergebung haben. Und was haben dann die Leute gemacht? Dann haben sie vielleicht, ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, da war ja ein Riesentrubel, da hat's gebrannt, da haben drüben die Schafe geblökt, da kam wieder einer rein, da war ja ein Trubel und Jubel und die Leute haben mit Sicherheit miteinander geredet. Und wenn sie dann Sündenvergebung hatten, sind sie wieder raus. Und wann kamen sie wieder? Wenn sie wieder gesündigt hatten. Mir ist es so ein Sinnbild geworden, weil ich habe lange Zeit auch so gelebt. Ich habe lange Zeit so gelebt. Ich habe immer gedacht, ja gut, wenn ich gesündigt habe, dann gehe ich mal zu meinem Jesus. Dann gehe ich mal zu Gott. Jesus, und du bist immer gnädig, du vergibst mir ja die Sünden. Ja klar, macht er auch. verspricht er auch. Aber was macht man dann? Was mache ich? Ich bin mit Volk Israel gewesen. Ja, dann habe ich mich wieder entfernt. Dann bin ich wieder raus. Und wenn ich wieder gesündigt hatte, bin ich wieder gekommen. Und ich will es nicht hier auf die Gemeinde münzen. Ich will es als Allgemeinheit in ganz Deutschland münzen, auf Gemeinden. Leute, wir haben ein erschreckendes Bild. Leider ist es so. Wir treffen uns sonntags, beten Gott an, heben die Hände hoch, preisen seinen Namen, fühlen uns gut und gehen raus. Und unter der Woche, was passiert? Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe lange Zeit im Lobpreis gedient. Ich habe lange Zeit Jugend gemacht. Aber Leute, soll ich euch jetzt eins sagen? Was ich manchmal für dreckige Witze am Mittagstisch bei meinen Arbeitskollegen gerissen habe, das passt nicht zusammen. Aber der Sonntag kommt da wieder. Da können wir wieder hingehen. Wisst ihr, das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist nicht, dass wir kommen und dass wir unsere Sünden ablegen und wieder gehen. Manchmal habe ich das Gefühl, das Kreuz, das ist ein riesen Sperrmüllhaufen. Vorm Kreuz ist ein riesen Sperrmüllhaufen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute kommen, schmeißen alles hin und rennen wieder weg. Gottes Liebe ist so unfassbar groß. Im Neuen Testament lesen wir von einer geöffneten Tür. Johannes 10, Vers 9. Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Gott möchte das. Gott möchte, dass du errettet wirst. Und wenn du das heute noch nicht bist, wenn du heute nicht errettet bist, wenn du heute diesen Jesus noch nicht kennst, ich möchte dich einladen, heute den Schritt zu machen, Jesus zu begegnen, weil er ist der, der die Sünden vergeben kann. Wisst ihr, Gott wollte die Leute in den Vorhof holen. Und im Alten Testament war es leider nicht möglich, dass die Leute durften nicht weitergehen. Das ist das Fakt. Das durften nur Priester weitergehen. Es durften nur Priester weitergehen in diesem Vorhof. Die Leute durften zu den Schlachtbänken gehen, sie durften zum Brandopferaltar gehen und dann war Feierabend. Nicht mal zum Wasserbad durften sie gehen. Ins Heiligtum sowieso nicht. Ins Allerheiligste sowieso gleich gar nicht. Was wurde im Vorhof gemacht? Ich habe es schon ein bisschen erzählt. Geschlachtet, getrubelt, gejubelt, weil da hat wieder jemand seine Sünden vergeben. Es war ein Lärm, es war ein Riesenlärm. Und bla bla bla, hier noch ein Schwätzchen. Ach, wie geht's denn dir? Ach ja, mir geht's ganz gut. Ah, was hast du letzte Woche gemacht? Ach super, mir geht's toll. Und na, ich will's mal ein bisschen vergleichen mit dem Gemeindeleben. Wir treffen uns sonntags. Ach ja, hier mal ein Schwätzchen, da ein Schwätzchen, hier und da. Aber ich bin lange Zeit in die Gemeinde gegangen und mich haben die Leute, wisst ihr, für 2 Stunden eine fromme Maske aufzusetzen, das ist ziemlich easy. Das ist keine Kunst. Da musst du kein Schauspieler sein. Das geht so einfach. Oder für 3 Stunden. Aber was dann danach ist, wenn Montag ist, wenn Dienstag ist, wenn Mittwoch ist, wie verhalte ich mich meinem Nachbar gegenüber? Wie verhalte ich mich meinem Nächsten gegenüber? Was passiert, wenn, ja, mal ganz krass ausgedrückt, ja, wie verhalte ich mich bei meiner Steuererklärung? Das sind alles so Punkte. Im Vorhof, der Vorhof steht für Sterben und Vergebung. Der steht für das Erlösungswerk, steht für das, was Jesus getan hat. Und ich möchte es wirklich im Mittelpunkt stellen. Jesus hat es getan. Er ist ans Kreuz gegangen. Aber, wisst ihr, im Vorhof müssen wir nicht stehen bleiben, sondern wir können weitergehen. Und zwar ins Heiligtum. Da durften, im Alten Testament durften da nur die Priester rein. Die Priester waren prädestiniert, dort ins Heiligtum reinzugehen. Durch die Erlösung, durch Jesus, haben wir auch Zutritt zum Heiligtum. Gott, warum haben wir Zutritt zum Heiligtum? Wenn man es im Alten Testament sieht, durften ja nur die Priester rein, ne? Wir dürfen ins Heiligtum heute, du darfst ins Heiligtum, ich darf ins Heiligtum, weil Gott nennt uns Heilige und Priester. Er nennt uns ein königliches Priestertum. In 1. Petrus 2, Verse 8 bis 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, zum Besitztum, zum Erbteil dessen, der euch aus der Finsternis in sein Licht berufen hat. Ihr seid Priester. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag, du bist ein Priester. Du bist ein Priester. Was stand im Heiligtum? Im Heiligtum stand das siebenarmige Leuchter, die Menora. Da stand der Räucheraltar, da stand ein Schaubrottisch. Und das war's eigentlich. Und was interessant ist, dieser Räucheraltar war nicht beleuchtet. Im Prinzip von außen her. Sondern der war dunkel, da war kein Fenster drin oder irgendwas, sondern der wurde nur beleuchtet durch diesen siebenarmigen Leuchter. Der siebenarmige Leuchter, oder, ja, steht für eigentlich von Heiligen Geist. Der wurde durch Öl, waren keine normalen, es waren Öllampen. Es waren nicht Petroleum, es waren Öllampen. Es waren auch keine Wachskerzen, sondern es waren Öllampen. Der Priester musste immer nur Öl nachgießen. Und was das Schöne bei Öllampen ist oder das Phänomenale ist, so wie bei Petroleum nicht ganz, aber bei Öl ist es so, Wachskerzen, wie man es hier sieht, die zünden wir an, was passiert, die verbrennen. Ne? Öllampen haben den, wenn man die richtig behandelt und die Docht richtig einstellt, der Docht verbrennt nicht, sondern der zieht immer nur Öl. Der verbrennt das Öl, der Docht hält immer. Und wenn das Öl nachgegossen wurde, dann ist den Öllampen nie was passiert. Und genauso ist es bei uns. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ansonsten verbrennen wir. Wenn wir nicht den Heiligen Geist in diesem Maße in unserem Leben aufnehmen, dann werden wir verbrennen. Und dann werden wir irgendwie, entweder hast du zu viel Öl, dann qualmst, hast du zu wenig, geht's gar nicht, oder dein Docht brennt runter. Aber auf das kommt es eigentlich nicht an, aber nur als kleiner Hinweis, das Heiligtum, ja, durch den Heiligen Geist, ich möchte es auch hier für die Gemeinde reden, lass den Heiligen Geist hier rein. Lass den Heiligen Geist hier rein und der wird brennen. Der wird dieses, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn die Priester reingegangen sind, draußen vom Trubel, vom Jubel, von der ganzen Schlachterei, von dem Gestank, ich kann mir das nicht vorstellen, was für muss abartig gewesen sein, der Gestank von dem verbrannten Fleisch. Boah. Und der kommt dort rein in dieses Heiligtum. Kein natürliches Licht mehr, sondern dieses Licht von diesem siebenarmigen Leuchter, die Ruhe. Auf einmal dieses Abgeschiedensein. Da war nicht viel los in dem, da waren ein paar Priester drin, wenn überhaupt. Und er merkt die Gegenwart Gottes. Das macht den Unterschied zwischen uns und der Welt. Ich wünsche mir das, wenn Leute hier reinkommen, dass sie die Gegenwart Gottes merken. Dass sie merken, jawohl, hier ist ein Feuer, hier ist ein Licht, das habe ich noch nicht gesehen. Hier ist eine Leidenschaft, das habe ich noch nicht gesehen. Aber mir kommt es heute auf einen ganz anderen Bereich noch drauf an, auf den Räucheraltar. Vor was steht der Räucheraltar? Ich habe mich oft gefragt, Gott, du hast draußen einen Brandopferaltar, jetzt brauchst du drin noch einen Räucheraltar. Was soll der Blödsinn? Aber mir ist dann klar geworden, dass auf dem Räucheraltar keine Opfertiere verbrannt wurden, sondern, wie der Name schon sagt, es wurde wohlriechendes Räucherwerk verbrannt. Im Psalm 141, Vers 2 steht Gebet für das Räucherwerk. Ich kann es mal lesen, Psalm 141, 2. Ja. So. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speiseopfer am Abend. Lesen wir noch dazu, Offenbarung 8, Vers 3. Da steht nämlich nochmal was, auch ein Sinnbild für den Räucheraltar. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Ich fand es gut vorher, das Gebetshaus. Der Räucheraltar steht für Gebet, für unsere Gebete, für Anbetung. Gebet heißt, steckt auch, in Anbetung steckt schon das Wort Beten, Anbetung, Gebet. Es sind also die Gebete der Gläubigen, es sind unsere Gebete, deine Gebete, meine Gebete, wenn wir zu Gott beten. Ja, was können wir denn beten? Ich weiß es heute noch. Ich war auf einer Veranstaltung und da war ein Mensch, Wesley Campbell nannte sich der, von Kanada, und der hat die Bibel gebetet. Kam bei ihm so raus, dass er eben gesagt hat, ja, wenn er gebetet hat, dann saß er morgens in der Küche, danke für Essen und Brot, danke für den Tag, Amen. Und dann sagt er, ich wollte eigentlich mal 10 Minuten beten, dann hat er wieder angefangen zu beten und dann hat er gemeint, oh, nur 2 Minuten vorbei, nur 3 Minuten vorbei. Wir können einfach mal Klarheit beten für unseren Tag, Bewahrung, andere Dinge, aber das ist mal in erster Linie, das ist wieder ich, mich, meiner, mir. Herr, segne diese, alle 4. Es dreht sich immer nur um mich. Nee, beim Räucheraltar dreht sich nicht um mich. Es dreht sich um Gott. Gott möchte unsere Gebete, unsere Anbetung. Ist es Anbetung, wenn ich sage, ach Herr, hilf mir? Das ist doch keine Anbetung. Ich würde mir irgendwann bescheuert vorkommen. Ganz ehrlich, wenn ich König wäre, ich würde mir sowas von bescheuert vorkommen, wenn immer die Leute kommen würden und, ja, das ist zwar ein bisschen ein doofes Bild, aber wenn sie sagen würden, Mensch, wir wollen dir würdigen und ständig kommen sie mit Ohnweh, bitten, Herr, mach heute meinen Tag schön, lass mich heute viel Freude haben. Sorry, das ist nicht Anbetung, das ist Bitten, das ist Machtmissbrauch. Gott möchte unser Gebet und in Hebräer 13, Vers 15 steht es auch sehr schön drin, was mit den Gebeten gemeint ist, ein Teil zumindest. Es sind auch noch, gibt andere Gebete wie Fürbitte, aber es ist auch hier, 13, 15 steht, durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer, jetzt kommt es, des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich kann es nochmal lesen. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer. Das Wort stets ist schon sehr interessant. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Gerade eben fällt es mal auf. Stetig. Was heißt stetig? Der macht es halt immer so. Der ist so. Der ist nicht zu bewegen. Stets, lasst uns stets ein Opfer des Gebetes darbringen. Seid stetig im Gebet. Seid anhaltend im Gebet. Des Lobes. Und jetzt kommt es des Lobes. Ich weiß. Wie heißt bei der Schwabe? Nicht geschumpf ist genug gelobt. Leute, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte unser Lob. Wisst ihr, was Lob bewirkt? Gestern war im Schwabach, hatten wir ein Seminar mit Michael Stahl. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Sagt euch nichts. Mann, der VIP-Bodyguard war, mittlerweile im Bobfinger oben, kommt von Bobfinger, macht dort, wie kann man sagen, Kinderarbeit darf man heute nicht mehr sagen, macht Kinderdienst in Schulen, geht dort rein und zeigt, er hat ein echt bewegendes Leben hinter sich und gerade was Mobbing und Hoffnungslosigkeit etc. angeht. Und er hat dann gestern Seminar gehalten und hat nur mal gezeigt, was ein Lob bewirkt. Lob befördert. Lob setzt uns frei. Lobe mal deinen Nächsten. Schimpf nicht über ihn. Sieh mal, ich sag's, du darfst das Schlechte sehen, aber lobe ihn mal. Lobe ihn mal viel mehr für das, was er tut, wie dass man immer nur schimpft. Das ist eine Einstellungssache. Wir müssen uns entscheiden, das zu tun. Das passiert nicht von allein. Ich muss mich selber immer wieder neu entscheiden, zu loben, zu danken und zu loben. Ich bin selber einer, ich bin ein kritischer Typ. Und ich bin ganz schnell dabei, wenn es um Schimpfen geht. Aber wenn es ums Loben geht, oh, Mensch, das hast du toll gemacht. Das hast du super gemacht. Ganz toll. Ich war mal in einer Firma, da hat der Chef, das weiß ich heute noch, habe mit dem so unterhalten. Das war schön in meinem Job, ich konnte da mit den Chefs reden und mit allen möglichen Leitern. Und dann kam der und haben mich so unterhalten und sagt er, in meiner Firma, da darf nicht gelobt werden. Da sagt sie, ja, wieso denn das? Ja, das ist ganz einfach, sagt er. Sonst kriege ich die zu viel Freiraum. Und dann sagt sie, was ist das für ein Schmarre? Sag ich, ganz ehrlich jetzt mal, mir hocke jetzt da Hanna, sag ich, wenn dich einer lobt, tut er das gut oder nicht? Ja doch, tut mir schon gut. Sag ich, freut dir das? Ja, natürlich. Sag ich, und würdest du jetzt durch ein Lob, wenn dich jemand lobt, mehr schaffen? Würdest du, machst du deine Arbeit besser? Dann sagt er, na klar. Dann sag ich, also, was soll denn der Schmarrer? Warum tust du deine Mitarbeiter nicht loben? Sag ich, wenn du nur über sie schimpfst und sie nunter machst und da und hat die hinterher mal keinen Bock mehr. Loben. Gott möchte unser Lob. Du darfst Gott anbeten wie ein Priester. Und der Unterschied zwischen dem Brandopfer und dem Räucheropfer ist ein ganz großer. Beim Brandopfer, da steht das Erlösungswerk, Ja, doch, beim Brandopfer steht das Erlösungswerk im Mittelpunkt. Da steht es im Mittelpunkt, was hat Jesus für dich getan am Kreuz? Was war, er hat dich errettet, er ist dein Retter, er hat gesiegt am Kreuz, er ist auferstanden, er lebt. Beim Räucheropfer sehen wir dagegen die Eigenschaft, dagegen, was er getan, was er selbst ist. Ich will es mal ein Beispiel geben. Wenn du jemand das Leben rettest, Seenot, irgendwo im Freibad vielleicht, du rettest ihm das Leben, da ist doch das angebracht, ist doch ganz klar, dass der Mensch vielleicht in der Öffentlichkeit sagt, hey, das ist mein Lebensretter, das ist doch super. Und vielleicht, sag ich mal, die erste, zwei, drei Mal, fünfmal, zehnmal, gefällt dir das noch, wenn du irgendwo hingehst und sagst, hey, mein Lebensretter ist mit dabei. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt mit ihm allein wärst und er wird immer nur, danke, dass mich du errettet hast. Oh, danke, dass mich du rausgezogen hast. Danke, dass mich errettet hast. Oh, mein Lebensretter. Das über Jahre hinweg. Meinst du, das würde ich zufriedenstellen? Also ich ganz ehrlich würde sagen, ich würde irgendwann meine Ohren zumachen, würde Stöpsel reinmachen und würde sagen, lass ihn reden. Ist mir ganz egal. Aber wir Christen sind häufig so. Wir danken häufig Gott für das, was uns errettet hat. Ist richtig. Ist auch wichtig, das zu tun, ja. Aber Leute, wenn ihr persönlich Beziehung mit Gott habt, wenn du persönlich Beziehung, sind ein paar verheiratet da, mit deiner Frau oder mit deinem Mann hast, ja Leute, ihr redet doch über mehr wie nur, ach danke, dass mich du liebst. Das ist so. Gott möchte, er, du willst die Eigenschaft von dem anderen, du, das ist ja viel mehr. Du bist nicht nur, dass du liebst, sondern du hast ja auch Eigenschaften, du hast ja auch Gefühle, du hast ja auch andere Dinge. Warum, dass ich, du, sag mal, am Anfang ist es so, oh, toll, der liebt mich. Aber irgendwann im Laufe der Jahre, wenn du die Person näher kennenlernst, dann siehst du auf einmal seine Eigenschaften. Boah, der liebt mich, weil er das tut. Der liebt mich für das. Der ist noch viel größer, als nur, dass er ein Retter ist. Eine Person ist immer mehr als das, was sie getan hat, ist immer mehr. Ein Lebensretter, wenn du heute irgendwo, sagen wir, vielleicht triffst du nur einmal, aber der ist nicht nur Lebensretter, sondern der hat ja eine viel größere Hintergrund noch. Der ist ja nicht, na, sagen wir, so wie du, wenn du jetzt irgendjemand das Leben retten würdest. Du bist ja nicht nur sein Lebensretter, sondern du bist ja Franz, Erika, wie auch immer, wie du heißt. Du hast ja einen Background. Und so ist es auch bei Jesus. Jesus ist nur dein Lebensretter. Er ist dein Freund, er ist dein Vater, er ist dein Helfer, er ist dein Tröster. Und Leute, das ist doch Grund genug zu danken und ihm die Ehre zu geben. Amen. Räucherwerk ist Anbetung. Du darfst Gott begegnen. Du darfst ihm sagen, wie sehr du ihn liebst, was du an ihm wertschätzt. Das ist Anbetung. Nicht, Herr, segne mich. Und Herr, segne vielleicht doch nochmal mich. Ach Herr, falls ich es vergessen hätte, kannst du mich segnen? Ach Herr, und in meiner Arbeit segne doch da auch mich. Ich will ein Segen sein. Und mit dem Auto, ach, da könntest du mich doch aussegnen, Herr. Ich überziehe es ein bisschen, aber ich ertappe mich immer wieder selber, wie ich selber in der Falle drin stecke. Ich, mich, meiner, mir. Ach, das sind wir ja schon vier. Das ist ziemlich einfach. Im Neuen Testament kann man die Anbetung sehr deutlich sehen, in der Geschichte. Und zwar, die steht in Johannes 12, und zwar als Maria, das ist kurz vorm Tod Jesu, als Maria die Füße von Jesus salbt. Jetzt muss ich kurz gucken. Johannes 12, Alter, will ich kurz noch lesen. Und zwar steht da drin, genau, Johannes, jetzt muss ich schauen, 12 war's und von Anfang an. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Maria diente Lazarus, aber war eine von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte. Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Jesus hat damals schon über den Judas Bescheid gewusst. Nur mal so ganz grob mal. War nicht erst, als er ihn am Abendmahl oder am Herrenmahl da gesagt hat, wer wird mich verraten, sondern er hat schon vorher gewusst, dass er ein bisschen für seine eigenen Finanzen sorgt. Aber ich möchte auf die Maria eingehen. Jesus möchte unsere Anbetung haben, und zwar ungeteilt, 100%. Wenn man die Geschichte vorher ein bisschen ansieht, Kapitel vorher, da steht sogar drin, Martha und Maria, Jesus kam, man muss sich das vorstellen, Jesus kam und hat gedient, und es war früher so, also im Alten, zumindest damals im Hebräischen, der Lehrer, der Rabbi, saß immer ein bisschen höher. Der saß nicht so groß wie ein Stuhl, aber ein bisschen höher. Und die Leute saßen, seine Jünger, die saßen um seine Füße rum. Ja, die saßen ihm zu Füßen. Eigentlich war damals so, dass eigentlich nur Männer vor seinen Füßen sitzen durfte. Es durften eigentlich nicht Frauen da sitzen. Aber im Kapitel vorher steht es drin, also Jesus kam, er wollte lehren und Maria setzt sich auch hin. Martha hingegen arbeitet wie eine Verrückte in der Küche und macht und tut. Und was sagt Jesus? Martha, Maria hat der gute Teil erwählt. Maria saß bei den Füßen Jesu. Jesu will unsere Aufmerksamkeit haben, 100%. Mir geht's häufig so, ach ja, jetzt muss ich noch ein bisschen schaffen, muss noch das machen, das machen, das machen, das machen. Und dann Jesus, dann habe ich Zeit mal, hier vielleicht meine tägliche Bibel lese oder was weiß ich zu machen. Nee. Beginn der Tag nicht mit dem, sondern beginn der Tag hier drin zu forschen. Du willst eine Beziehung zum lebendigen Gott haben. Du willst eine Beziehung zu Jesus haben. Wie willst du denn rausfinden, wo es drin, wie willst du denn rausfinden, wie er ist, wenn wir hier drin nicht lesen? Und das ist eine Tugend geworden. Wenn ich in unsere Gemeinden reinschaue, Bibel lesen ich nicht mehr in. Leider. Aber das ist das einzig Wahre. Das ist Schwarzbrot und zwar nicht Farbfernsehen, sondern Schwarz-Weiß-Fernsehen. Hier wird noch berichtet, was heute in der Welt abgeht. Kann ich alles nachlesen, brauche ich gar nicht lange überlegen. Wenn du heute in die Welt reinziehst mit Syrien, dem ganzen Gedönse, steht alles schon ein bisschen drin, was mit Israel passieren wird. Brauchen wir gar keine Sorgen machen. Beziehungsweise Sorgen schon, aber ich habe den Masterplan. Andere irren rum. Jesus möchte ungeteilt unsere Aufmerksamkeit. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben, mit dir. Und das zwar täglich, nicht einmal in der Woche für eine halbe Stunde. Täglich. Und es geschieht nur, wenn wir unseren alten Ego, unseren alten Mensch, meinen alten Kai, wenn ich den überwinde und sage, so, und jetzt darf ich dir mal den Hintern und wir lesen jetzt Bibel. Und egal, welche Gedanken das kommen, ich sag, und ich war selber, ich bin morgens um 6 Uhr oft aus dem Haus. Und ich habe oft die Ausrede gehabt, dann muss ich ja noch um 5 aufstehen. Ja gut, dann stehe ich um 5 auf. Aber warum? Um Gemeinschaft mit meinem Papa, mit Gott, mit dem Allergrößten zu haben. Leute, wisst ihr, was das für eine Grundlage ist, wenn ich in der Autorität rausgehe, dass Gott mit mir ist? Boah, ich sag's euch, das ist Hammer. Aber zu der Geschichte zurück. Dann kam eben die Jünger mit Jesus ein Fest, ein Essen machten und die saßen alle wieder da und haben gegessen und Maria kam rein, ich sag's jetzt mal ganz bildlich, Maria kam rein, sie durfte eigentlich, die war nicht geduldet in der Gesellschaft, in keinster Weise, das war eine Männerrunde, hallo. Und die kommt rein, und ich mach's jetzt ganz bildlich, ohne was zu sagen, ich kann mir das richtig vorstellen, wie schon die Blicke waren. Boah, was macht die? Was hat die jetzt vor? Und die nimmt das kostbare Salbe, zerbricht's und leert es über den Kopf von Jesus aus. Oder? An die Füße. Boah. Könnt ihr euch die Blicke vorstellen? Von der Jünger? Wenn du die Worte hörst, aber warum ist das Öl nicht für teures Geld verkauft worden? Die haben das gesehen. Boah, ist die verrückt. In einer anderen Bibelstelle, in Markus steht drin, 300 Denare. Wisst ihr, was 300 Denare waren? Ein Jahreslohn. Rechnen wir heute mal auf 30.000 Euro. Lustig, oder? Also, ich will jetzt mal ganz hart sein. Was würdet ihr sagen, wenn jetzt einer von euch hier reinkommen würde und sagen würde, gut, zündet jetzt mal 30.000 Euro an. So war das, mal bildlich gesehen. Das war nicht irgendwie, sondern der Jesus hat Maria hat den kompletten Jahreslohn verplempert. Mal in unsere Augen sehen. Ist so. 30.000 Euro, das war ja nichts mehr. Was war das an der Füße? Da war nichts mehr da. Nimm 30.000 Euro, verbrenn sie, dann hast du noch eine Häufle Asche. So war das mit dem Öl. Weg. Und wisst ihr, in Markus steht noch drin, das ist interessant, sie zerbrach das Fläschchen. Das hat ein Bild. Also ich, wenn ich Maria gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, komm, das Fläschchen aufmachen und drüber auskippen. Aber nee, sie hat es zerbrochen. Das ist für mich ein Bereich, sie hat keine Erinnerung zurückgehalten, nichts. Nichts, sie wollte alles geben. Sie wollte alles für ihren Gott geben. Sie wollte alles für ihren Jesus geben. Die hat nichts zurückgehalten, null Erinnerung. Hätte sie doch auch das Fläschchen behalten können und sagen, stell dir mal ins Regal, schöne Erinnerung. Ich habe mir Jesus gesalbt. Super, schau mal hin, das war das teure Öl drin. Nee. Gott sagt, halte nichts zurück. Halte nichts zurück. Und wisst ihr, es gibt ein Gleichnis vom Schatz im Acker. Da war ein Mann, wenn ihr den kennt, ganz kurz, das Matthäus 13, 44 steht's drin. Der Mann hat, ein Sklave, hat auf dem Acker einen Schatz gefunden. Und natürlich, wenn er den jetzt gehoben hätte, wäre er weg gewesen. Also hat er zuerst gesagt, ich muss den Acker kaufen. Und was hat er getan? Ich habe am letzte Woche die Frage an Jugendliche gestellt, da kam einer daher, der hat sein Erspartes hergegeben. Falsch. Falsch. Der hat alles hergegeben, alles. Was heißt alles? Bissle? Ach ja, das kleine Bissle. Nee, alles ist alles. Ist mir aufgefallen, alles ist alles. Ich glaube, ich kann mir das richtig vorstellen, der hat sein Haus verkauft, der hat sein Fahrrad verkauft, der hat, wenn ich dir heute gezeigt habe, der hat sein Handy verkauft, der hat sein Computer verkauft, der hat seine, was weiß ich, sein Sparbuch, der hat alles hergegeben, was er hatte, steht drin, alles. Und vielleicht, bin ich mal knallhart, vielleicht ist er sogar in Unterwäsche durch die Welt spaziert, durch das Dorf. Vielleicht, wenn alles, kann man gut vorstellen, vielleicht auch seine Klamotten noch mitverkauft. Ich kann mir das vorstellen, wie der Mann durch das Dorf spaziert, die Leute lachen hinaus, der Verrückte verkauft alles, rennt in Unterwäsche durch das Dorf. Die haben ihn ausgelacht, kann man richtig vorstellen. Aber wisst ihr, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich kann mir das schön vorstellen, als er den Schatz gehoben hat und der wieder zurück in das Dorf kam, bildlich, wie die am Fenster stehen und die Kinnladen knallen auf die Fensterbank. Leute, es kommt nicht darauf an, was wir heute haben, sondern es kommt darauf an, was ist unser Ziel. Und ist dein Ziel Jesus? Ist dein Ziel Jesus? Wenn dein Ziel Jesus ist, dann möchte ich dich ermutigen, dann gib alles. Dann halte nichts zurück. Wie sieht's aus, wenn du abends von der Arbeit heimkommst und du hast einen stressigen Tag hinter dir? Hast du noch Zeit für die Familie? Gemeinde. Oft verbinden wir mit Gemeinde ein Gebäude. Gemeinde ist Familie. Gemeinde bist du. Haben wir noch Zeit? Wie sieht's aus in deiner Freizeit? Hast du Zeit für Jesus? Nimmst du dir die Zeit? Reichst du dir die Zeit raus? Mir ist aufgefallen, bei mir war es häufig so. Und ich vielleicht auch, ich muss immer das tägliche Kampf, wo ich sage, okay Herr, du hast mir die Zeit gegeben und ich gebe dir die Zeit. Nicht, ich muss dir ein Stück weit Zeit irgendwo rausbrechen. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit für dich, Gott. Nee. Falsches Denken. Du bist nicht Herrscher über der Zeit, sondern Jesus ist Herrscher über der Zeit. Und er hat uns die Zeit anvertraut. Und dann musst du ihm nicht Zeit von deiner Zeit geben, sondern weil das ist sowieso seine Zeit. Der hat Anspruch auf alles. Gott gab sein Alles aus Liebe. Steht in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und 1. Johannes 3, Vers 16 steht ein großer Bereich mit Liebe drin, dass die Liebe wichtig ist. Gott hat alles gegeben. Der hat nicht kurz so mal gesagt, jetzt gebe ich mir meinen Sohn auf die Erde. Der hat alles gegeben, sein Liebstes. Und ich will dich ermutigen, wie bereit bist du zu geben? Wo sind deine Grenzen? Wo sind deine Schmerzpunkte? Wo sind deine Handicaps? Wo sind deine, sagst, okay, bis hierhin, aber dann nicht mehr weiter? Alles zu geben bedeutet alles. Und ich sage euch eins, wenn man die Lage im Nahen Osten ansieht, Leute, wir haben nicht mehr die Zeit rumzudenken, ob wir übermorgen was, ich sag's mal, auf die Straße gehen oder irgendwo Leuten von Jesus erzählen. Wir haben nicht mehr die Zeit. Das ballt sich tun zusammen. Und ich will jetzt kein falscher Prophet sagen, übermorgen kommt Jesus. Aber wer in dem Buch nachliest, der kann ein bisschen die Zeichen der Zeit auch deuten. Und das wird sich zusammenballen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn man heute in Deutschland hinsieht, wie lang, dass wir noch öffentlich Gottesdienst abhalten dürfen, das ist die Frage. Wir in Bad Andersheim, wir machen Fernsehsendungen auf Bibel-TV. Ja Leute, wir dürfen, manche Sendungen werden nicht mehr ausgestrahlt, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn man zu Homosexualität Stellung nimmt oder zu Gender-Mainstreaming, wenn euch das was sagt. Die werden nicht mehr ausgestrahlt von einem christlichen Sender. Wie weit sind wir schon hier? Und wer macht doch den Mund auf, wenn nicht wir? Wer? Wenn nicht du, wenn nicht ich, wer? Die werden es nicht erfahren, Leute. Die werden nicht, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, die werden nicht in unsere Hallen reinkommen. Werden sie nicht, sondern wir sind Lichter dort, wo wir sind. Gib alles hin. Gib deinen guten Ruf hin. Ist doch wurscht egal, meine Güte, du bist halt der fromme Spinner in der Arbeit. Was hast du zu verlieren? 70 Jahre, was hat der Mann zu verlieren gehabt? Der Mann vom Schatz im Acker. Der ist 3, 5, ich weiß nicht, wie lange das so rumgelaufen ist so. Spott und Hohn hat er es auf sich genommen. Aber warum? Weil er einen Schatz gehabt hat. Legt mal die Menschenscheu ab und versucht nicht, der Menschheit Schönes zu tun und sagt, oh, ich bin toll angesehen bei den Menschen. Leute, es funktioniert nicht. Schön angesehen bringt nichts. Jesus war auch nicht schön angesehen. Wenn man die Apostelgeschichte liest, der Paulus war nicht schön angesehen, der Petrus war nicht schön angesehen, der Johannes war nicht schön angesehen. Überall, wo sie hinkamen, da war eins, die haben Prügel bekommen. Und ich will euch leider, ich sag's, wenn es auch heute vielleicht eine kernige Botschaft ist, aber das Reich Gottes ist nicht einfach, oh, das wird alles hurra und toll sein, wenn du Christ bist und du wirst reich werden. Nee, du kannst Probleme bekommen. Das ist so. Du wirst Probleme bekommen, wenn du radikal Jesus nachfolgst. Große Kirchenbünde in Deutschland, die wackeln mittlerweile. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber da sind zum Beispiel so Themen wie Glaubenstaufe auf dem Thema, dass man die jetzt mal abschafft. Große Bünde, die die Taufe eingeführt haben. Rumort im obersten Bereich, dass man die Taufe rausnimmt. Wie weit sind wir gekommen? Wie weit? Gib alles hin. Halte nichts zurück. Sei bereit, alles zu geben. Und sei bereit, wenn du daheim bist, gib deiner Familie das, was sie hat. Gib deinem Nachbar das, was er braucht. Und wenn du Streit mit deinem Nachbar hast, dann will ich dich heute einladen, dann klär das heute. Gott sagt, wir sollen uns einander lieben. Wir können nicht Gott lieben, wenn wir mit dem Nachbar Streit haben. Das funktioniert nicht. Wir können nicht Gott lieben, wenn wir untereinander Streit haben. Das funktioniert nicht. Ich möchte doch zum dritten Vorhang gehen und dann ist Schluss. Das Allerheiligste. Ich habe es betitelt mit Zutritt verboten. Früher durfte da wirklich gar keiner rein, außer der hohe Priester. Es war nur ein möglich und einmal im Jahr durfte der rein. Und wisst ihr, wie es war? Das war nicht so, dass er mal kurz reingehen durfte, sondern der musste ein makelloses Lamm haben. Der musste gewisse Ritualien einhalten. Es war nicht so, dass der mal, wenn der die Rituale nicht eingehalten hat, der ging rein und ist tot umgefallen. Aber dank Jesus und seinem Erlösungswerk, was ja nicht nur das Sterben am Kreuz bedeutet, sondern die Auferstehung. Er ist auferstanden. Amen. Er lebt für dich. Amen. Und an dem Punkt ist was passiert. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist durchtrennt worden. Und das war nicht so ein kleines Stoffwettchen. Also ich habe mit dem gesprochen, der beschäftigt sich mit dem Thema. Der Vorhang war circa 10 Zentimeter dick. Das waren Felle und andere Dinge. Also der reißt nicht irgendwie kurz mal so zusammen. Nimmst nicht kurz mal die Schere und schneidest zusammen, sondern da war Kraft Gottes dahinter. Und was stand drin im Allerheiligsten? Nur die Bundeslade. Und die Bundeslade stilisiert den Thron Gottes. Es heißt sogar die Wolke, die Wolkensäule, thronte über der Bundeslade. Das heißt, die Wolkensäule war die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes war im Allerheiligsten. Und im neuen Bund sehen wir, also im 2. Korinther 3, Vers 18 steht, dass wir die Herrlichkeit Gottes mit aufgedecktem Angesicht sehen werden und so in sein Bild verwandelt werden. Was möchte Gott? Gott möchte uns in seinem Allerheiligsten haben. Gott möchte die Gemeinschaft mit dir haben und nicht nur so ein bisschen Gemeinschaft. Er möchte diese, ich sag's mal so rum, das war die Herrlichkeit Gottes war da drin. Diese ungeteilte Herrlichkeit. Der möchte mit dir in dieser Gemeinschaft sein. Er möchte mit dir dort sein, dass du in sein Bild verwandelt wirst. Mose, als er vom Berg Horeb runterkam, Jedenfalls war es bei Mose so, er kam vom Berg Horeb runter. Und er musste sein Gesicht verhüllen. Warum? Die Leute konnten ihn mal anschauen. Weil die Herrlichkeit Gottes sein Abbild war. Leute, das wünsche ich mir für uns, dass wenn wir rausgehen auf die Straße, dass die Leute die Herrlichkeit Gottes in uns sehen. Dass sie nicht irgendein Franz und Xaver oder Ursula oder wen auch immer sind, sondern dass sie sehen, das will ich haben. Das brauche ich. Die Rettung, Jesus. Das wünscht sich Gott, diese ungeteilte Ding. Wisst ihr, ich will es nochmal aufteilen. Wir können im Vorhof stehen bleiben, aber die Gefahr, dass du im Vorhof wieder nach draußen gehst, ist sehr groß. Die Gefahr, dass du im Vorhof wieder zurück in die Welt gehst, ist sehr groß. Und das passiert leider häufig. Und ich will euch ermutigen, bleibt nicht im Vorhof stehen, sondern geht einen Schritt weiter, geht ins Heiligtum rein. Bringt Gott Ehre und Dank. Und Gott sagt, sage Dank für alles, alle Zeit. Denn alle, die Gott dienen, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das sind harte Aussprüche, ich weiß. Aber es ist so. Wir haben jetzt erst diese Woche eine Beerdigung gehabt. Von einer Frau, nicht von einer Frau, von einem kleinen Kind. Ehepaar, 25 Jahre. Sie vielleicht 23 Jahre. Kind gehabt, 18. Woche gekommen. Hat sie überlebt, das Kind. Hat 16 Tage gelebt. Für die Familie ist es leid. Und das sind solche Aussprüche vielleicht. Schöne, fromme Ratschläge, alle Dinge werden zum Besten dienen. Aber ich weiß eins, ich habe selber solche Dinge durchgemacht. Sie werden zum Besten dienen. Sie werden zum Besten dienen. Wenn wir auch hier auf der Erde nicht die Antwort finden. Wenn du manche Fragen hier auf der Erde hast und sagst, Gott, das verstehe ich nicht, kann dir einen Ratschlag geben. Mach dir einen Zettel, schreib's auf. Und wenn du zum Herrn gehst, nimm den Zettel mit. Vergessen aber nicht. Und dann kannst du die Sachen fragen. Aber glaub mir eins, dann werden die Dinge offenbar werden. Manche Dinge können wir nicht verstehen. Aber wisst ihr, was ihr verstehen dürft? Dass allen, die Gott dienen, und ihr dient Gott, die werden die Dinge zum Besten dienen. Ob sie menschlich gesehen gut oder schlecht sind, ist mir egal. Und ich möchte einfach hier einen Doppelpunkt machen. Lass dich heute Morgen einladen, ins Allerheiligste zu gehen. Begnüg dich nicht mit dem bisschen Herrlichkeit. Begnüg dich erst dann, wenn du 100% Herrlichkeit empfängst. Begnüg dich erst dann, wenn du 100% mit deinem Vater kommunizierst, und zwar an deiner Arbeitsstelle, an der Schule, egal wo du bist, an Herd, wie auch immer. Begnüg dich erst dann. Und ich möchte das einfach heute Morgen dir einfach als Ermutigung mitgeben. Hab Gemeinschaft mit ihm, und das funktioniert. Gemeinschaft haben funktioniert nur hiermit. Bin wieder beim Beispiel, wie willst du, wenn du eine Freundin, Frau oder wie auch immer hast? Ja, ganz ehrlich, wenn ich mit meiner Frau nur einmal in der Woche für 2 Stunden Kontakt hätte, wäre eine super Beziehung, oder? Na gut, wahrscheinlich hätten wir keinen Streit oder wie auch immer. Aber ich würde sie nie kennenlernen, oder? Die Frau finde ich toll. Naja, wenn wir uns in der Woche mit 2 Stunden betreffen und dann alles andere, dann schalten wir wieder weg und dann beschäftigen wir sich mit allem anderen. Ich hätte meine Frau nie kennengelernt. Und so ist es auch mit Jesus. Wir können Jesus nicht kennenlernen. Wir können ihn nicht verstehen. Wir können manche Dinge auch nicht verstehen, wenn wir hier nicht nachlesen und klar die Antworten finden. Und ich sage, so viele Dinge finde ich hier drin die Antwort. Nicht nur so viele, über alles finde ich hier drin die Antwort. Habt Gemeinschaft mit ihm. Habt täglich Gemeinschaft mit ihm. Macht die Gemeinschaft. Geht in Hauskreise. Habt Gemeinschaft mit ihm. Geht raus, wenn euer Stadtfest ist. Geht raus. Bringt die Botschaft nach draußen. Seid Herrlichkeitsträger. Weil seine Gegenwart macht den Unterschied. Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Das ist der ganz, ganz enorme Unterschied zwischen, normalen Menschen und Christen. Weil die Gegenwart Gottes in uns ist. Das macht den Unterschied. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, eigentlich habe ich Kompromisse gemacht, eigentlich habe ich nicht alles gegeben, möchte ich einladen, sprich heute Morgen für dich persönlich das Gebet, mach's klar heute Morgen mit Jesus. Ich möchte nicht, dass du heute Morgen von dem Ort raus hier gehst und keine klare Entscheidung getroffen hast, sondern triff heute Morgen die Entscheidung. Triff heute Morgen die Entscheidung. Und ich kann dir nur raten, triff die richtige Entscheidung, dass du hier in seiner Herrlichkeit bist. Ich bete noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Gemeinde hier. Ich danke dir für Alfdorf. Jesus, ich danke dir, dass du in Alfdorf was bewegen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du hier Leute hineingestellt hast. Jesus, die dich lieben, die dich wirklich als König anerkennen. Jesus, ich danke dir, dass wirklich hier Leute sind, die demütig vor dir sind, die wirklich sagen, Herr, ich will mehr von dir, ich will mehr von deiner Herrlichkeit, ich will mehr von deiner Gnade, ich will mehr von deinem Geist, ich will mehr von dem, von dir erfahren, die wirklich sagen, ich will mich nicht begnügen mit dem bisschen, was wir bisher gesehen haben, sondern die sagen, ich möchte mehr haben, ich möchte in die Fülle deiner Herrlichkeit hineinkommen. Die sagen, ich will Apostelgeschichte hier in Alfdorf schreiben. Die sagen, ich will das erleben, was Paulus, was Johannes, was Petrus in der Apostelgeschichte geschrieben haben. Jesus, die vielleicht sagen, okay, ich will mich wieder voll hingeben. Ich will nicht nur ein bisschen in der Woche für dich Zeit nehmen, sondern die sagen, ich will mein Fläschchen, ich will das Salböl, ich will es voll für dich hingeben. Ich will meine Energie, mein Einsatz, mein Leben, Jesus, ich will es für dich geben. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen hier, dass du kommst in der Woche, jetzt Jesus, dass du jetzt berührst, Vater, dort wo auch, Herr, wo jetzt vielleicht Dinge auch aufbrechen, wo vielleicht, ja, einfach sagen, hey, wo wir jetzt an Punkte kommen, Jesus, ich bete, dass du dort auch Trost schenkst, Heilung schenkst und Jesus, ich weiß eins, du vergibst uns, du bist ein liebender Vater und du vergibst unsere Sünden, Jesus, und so danke ich dir für jede einzelne Person hier, ich danke dir, dass du Hilfe bist, dass du Retter bist und Jesus, dass du Führer bist, Heiliger Geist, ich befehle sie dir an, geh du durch die Wochen durch, aber lass du eins nicht los, lass du sie nicht los. Und Jesus, ich bete darum, dass diese Herrlichkeit in ihnen zunimmt, dass sie wirklich werden wie ein Mose, der gestrahlt hat vor deiner Herrlichkeit, der gespiegelt hat vor deiner Herrlichkeit, der dein Antlitz war, der dein Abbild war. Jesus, das möchte ich mir. Und Jesus, du bereitest dir hier eine Braut ohne Flecken und ohne Runzeln. Und das bete ich, dass diese Gemeinde hier ein Ort wird, wo wirklich Leute hier hereinkommen und die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Wo Leute hier hereinkommen, die verändert werden. Wo Leute hier hereinkommen, die Liebe untereinander sehen. Die wirklich sehen, dass Geschwister hier in Eintracht, in Liebe im Leben, die wirklich sehen, was Gemeinde ist. Danke, Jesus. Halleluja, danke für diese Gemeinde hier. Amen. Amen.